Guten Morgen, nochmal ganz offiziell von hier vorn. Heute packen wir in der Predigt ein heißes Eisen der Christenheit an. Es geht um die Zungenrede. Und als Textgrundlage, da steht in den Gemeindenachrichten 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 40, weil es ja in dem ganzen Kapitel, im ganzen 1. Korinther 14 geht es um die Zungenrede. Ich werde jetzt aber nicht alle diese Verse, die da drin sind, behandeln, sondern lassen noch ein paar von Klaus übrig, der ist nächste Woche dran, darf da auch noch was weitergeben. Heute geht es mir jetzt nur um die Zungenrede, auch wenn da noch viele andere Themen angeschnitten werden, hier in 1. Korinther 14, aber da das doch ein sehr wichtiges Thema ist, denke ich, geht es heute in dieser Predigt eben um die Zungenrede. Es soll da nicht darum gehen, jetzt mit dem Finger auf andere Gemeinden zu zeigen oder auf andere Geschwister, die Zungenrede bei sich in der Gemeinde praktizieren. Aber ich möchte zeigen, warum wir als Gemeinde eben keine Zungenrede praktizieren, obwohl es ja doch im 1. Korintherbrief als eine Gnadengabe des Heiligen Geistes beschrieben wird. Ich lese jetzt mal die Verse 1 bis 25, damit wir mal einen Überblick haben über dieses Thema. 1. Korinther 14, 1 bis 25. Auf andere Verse komme ich im Laufe der Predigt dann noch zu sprechen. Ich lese jetzt zuerst mal aus der Mengebibel, später werde ich öfter auch aus der Schlachterbibel zitieren. Ich mache es dann nicht immer extra kenntlich, aus welcher Bibel, nur dass ihr das schon mal gehört habt und euch nicht nachher wundert, wenn ich Verse zitiere. Ich zitiere sie teilweise aus einer anderen Übersetzung dann. 1. Korinther 14, 1 bis 25. Jagt also der Liebe nach, doch bemüht euch daneben auch um die Geistesgaben, besonders aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn der Zungenredner redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn ja. Vielmehr redet er im Geist Geheimnisse. Der prophetisch Redende dagegen redet zu Menschen zu ihrer Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Der Zungenredner erbaut sich selbst, der prophetisch Redende dagegen erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr allesamt mit Zungen redetet, aber noch lieber, dass ihr prophetische Redegabe besäßet, denn der prophetisch Redende steht über den Zungenredner. Es müsste denn sein, dass er auch auslegt, damit die Gemeinde Erbauung durch ihn empfängt. So aber, liebe Brüder, wenn ich als Zungenredner zu euch käme, was würde ich euch da nützen, wenn ich an euch nicht auch Worte der Offenbarung oder Erkenntnis, der prophetischen Zusprache oder der Belehrung richtete? Wenn die seelenlosen Musikwerkzeuge, obwohl sie einen Klang von sich geben, zum Beispiel eine Flöte oder Zither, die einzelnen Töne nicht unterscheiden lassen, wie soll man da erkennen, was auf der Flöte oder auf der Zither gespielt wird? Ebenso auch, wenn eine Trompete nur einen undeutlichen Schall hören lässt, wer wird sich da zum Kampfe rüsten? So steht es auch bei euch, wenn ihr beim Zungenreden keine deutlichen Worte vernehmen lasst, wie soll man da das Gesprochene verstehen? Ihr werdet dann eben nur in den Wind reden. Es gibt, wer weiß, wie viele verschiedene Sprachen in der Welt, und keine ist an und für sich unverständlich. Wenn ich aber die Bedeutung der Wörter einer Sprache nicht kenne, so werde ich für den in ihr Redenden ein Fremdling sein, und der in ihr Redende bleibt für mich ein Fremdling. So steht es auch mit euch. Weil ihr nach der Erweisung des Geistes eifrig trachtet, so seid darauf bedacht, zur Erbauung der Gemeinde eine reiche Fülle von ihnen zu haben. Deshalb möge der Zungenredner auch um die Gabe der Auslegung beten. Denn wenn ich in Zungenreden bete, so betet dabei wohl mein Geist, aber mein Verstand bleibt unbeteiligt. Was folgt nun daraus? Ich will mit dem Geist beten, will aber auch mit dem Verstande beten. Ich will Psalmen mit dem Geiste singen, aber auch mit dem Verstande. Sonst, wenn du ein Dankgebet nur mit dem Geist sprichst, wie soll da einer, der den Platz des Laien einnimmt, Amen zu deinem Dankgebet sprechen? Er versteht ja gar nicht, was du sagst. Du für deine Person magst wohl ein treffliches Dankgebet sprechen, aber der andere wird dadurch nicht erbaut. Ich danke Gott, mehr als ihr alle rede ich in Zungen. Aber in einer Gemeindeversammlung will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstande reden, um auch andere zu unterweisen, als viele 1000 Worte in Zungenrede. Liebe Brüder, Zeigt euch nicht als Kinder in der Urteilskraft. Nein, in der Bosheit sollt ihr Kinder sein. Aber hinsichtlich der Urteilskraft zeigt euch als Erwachsene. Im Gesetz steht geschrieben, durch Menschen mit fremder Sprache und durch die Lippen von Fremden will ich zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Mithin sind die Zungenreden ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Beredsamkeit dagegen ist ein solches nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn also die ganze Gemeinde sich an einem Ort versammelte und alle in Zungensprachen redeten und dann Laien oder Ungläubige hereinkämen, würden diese da nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn dagegen alle prophetisch redeten und dann ein Ungläubiger oder ein Laie dazukommt, so wird ihm von allen ins Gewissen geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen. Die geheimen Gedanken seines Herzens werden aufgedeckt. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und offen bekennen, dass Gott tatsächlich in euch wirksam ist. Ja, ich möchte noch kurz beten. Bitte bleibt dazu sitzen. Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass uns dein Wort ja, Leitung gibt auf unserem Weg. Bitte hilf uns, dein Wort richtig zu verstehen und hilf mir, dein Wort richtig auszulegen. Amen. Ja, also viele von den Gedanken, die heute in der Predigt kommen, die habe ich mir nicht selber alle gemacht. Ich habe sie vielleicht weitergeführt, aber viele stehen auch in diesem Buch hier drin. Das heißt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle und ist von einem Bruder geschrieben, der wahrscheinlich Fernand Le Grand heißt, wenn ich das Französisch richtig ausspreche. Sehr empfehlenswertes Buch. Ich habe die Predigt in drei Teile mal aufgeteilt, einfach um zu sehen oder um das ein bisschen klarer zu strukturieren. Der erste Punkt heißt, was ist Zungenrede? Dann der zweite, zu welchem Zweck ist sie gegeben worden? Und der dritte, hat sie heute noch eine Berechtigung, die Zungenrede? Der erste Punkt, was ist Zungenrede? Auf einer Internetseite von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, da steht zu diesem Punkt Folgendes. Steht noch viel mehr, ich lese nur einen kleinen Auszug daraus vor. Glossolalie, in Klammern Zungenrede oder Sprachengebet, ist ein universales, religionsüberschreitendes Phänomen, bei dem Laute und Silbenfolgen geäußert werden, die keiner Sprache angehören und für einen Außenstehenden von einer Fremdsprache nicht unterscheidbar sind. Im christlichen Kontext ist Glossolalie eine charakteristische Ausdrucksform der Frömmigkeit des enthusiastischen Christentums, das im 20. und 21. Jahrhundert durch seine wirkungsvolle Ausbreitung in pentekostal-charismatischen Bewegungen weltweite Bedeutung erlangte. Jetzt wisst ihr also Bescheid. Ist ein bisschen kompliziert, diese Erklärung, aber das, was heutzutage gemeinhin unter Zungenrede verstanden wird, wurde hier versucht auszudrücken, als ein Reden in unverständlichen Lauten. Vielleicht so ähnlich, wie wenn ich versuche, jemand nachzumachen, der Arabisch spricht oder der Niederländisch spricht, obwohl ich diese beiden Sprachen nicht beherrsche, dann höre ich jemand zu, der halt so spricht und versucht es irgendwie nachzumachen. Und das hört sich dann vielleicht für andere, die auch kein Arabisch oder Niederländisch können, hört sich das vielleicht irgendwie arabisch an. Aber ein richtiger Araber wird mich natürlich auslachen, wenn ich so mit ihm rede. Das ist also das, Kauderwelsch, was man heutzutage gemeinhin unter Zungenrede versteht und wie es auch oft in charismatischen oder pfingstlichen Gemeinden praktiziert wird. In manchen mehr, in manchen weniger. Genau. Und dieses Zungenreden, also dieses, unverständliches Reden, Aneinanderhängen von Lauten und Silben, das hat mit dem biblischen Zungenreden, von dem wir hier in 1. Korinther 14 lesen, nur den Namen gemeinsam. Beim biblischen Zungenreden, wie wir es im Neuen Testament beschrieben finden, da geht es um die Fähigkeit oder besser gesagt um die Gnadengabe, die einem der Heilige Geist vermittelt, tatsächliche Fremdsprachen zu sprechen, die man selbst nicht gelernt hat. Ganz deutlich wird es in der Apostelgeschichte, dürft es gerne mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 2, die Verse 5 bis 12. Da haben wir im Neuen Testament das erste Mal die Zungenrede. Also Apostelgeschichte 2, ich lese jetzt doch die Verse 5 bis 13. Na, ich fange doch etwas früher an vielleicht. Ich erkläre es davor. Also da geht es um das Pfingstfest, also das erste Mal, dass der Heilige Geist auf die Jünger kommt und sie alle vom Heiligen Geist erfüllt werden und dann anfangen, in anderen Sprachen zu sprechen. Und da heißt es jetzt ab Vers 5. Nun waren aber Juden in Jerusalem wohnhaft, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen erfolgt war, kamen sie in großer Zahl zusammen und gerieten in Bestürzung, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Da wurden sie alle betroffen und fragten voll Verwunderung, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie kommt es denn, dass wir ein jeder sie in unserer eigenen Sprache reden hören, in der wir geboren sind? Parther, Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, von Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und der Landschaft Libyen bei Kyrene, auch die hier ansässigen Römer, geborene Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes verkünden. So waren sie alle betroffen und ratlos und sagten einer zum anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weines. Hier sehen wir also, der Heilige Geist befähigt die Apostel und die, die da mit ihnen zusammen waren, den schickt er den Heiligen Geist und der Heilige Geist befähigt diese Menschen, Männer, in Sprachen, die sie nicht gelernt haben, zu sprechen. So dass sie von denen, die aus verschiedenen Ländern gerade in Jerusalem anwesend sind, wegen dem Pfingstfest, dass die das verstehen können. Also wirklich tatsächlich gesprochene Sprachen werden hier von diesen Menschen ausgesprochen, obwohl sie es nicht gelernt haben. Die einen verstehen das. Also der jetzt aus Ägypten kommt und er hört hier jemand auf Ägyptisch reden, der versteht natürlich dieses Ägyptisch. Ein anderer daneben steht und kein Ägyptisch versteht, für den hört sich das an wie sinnloses Gebrabbel. Und daher verstehen wir auch, dass manche sagen, die sind betrunken. Wir verstehen die nicht, die reden irgendwas Sonderbares. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Apostelgeschichte sehen wir ein, da geht es wirklich um andere Sprachen. Aber in 1. Korinther 14, Vers 2, da steht doch, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Diesen Vers könnte man jetzt nehmen und sagen, okay, hier bei der Zungenrede in 1. Korinther 14, da geht es um eine ekstatische Sprache, also um irgendwas, was man nicht versteht. Um die Aneinanderreihung von verschiedenen Lauten und Silben. Allerdings wird sowohl in Apostelgeschichte 2, Vers 4, als auch in 1. Korinther 14, Vers 2 im Grundtext genau dasselbe griechische Wort gebraucht, wenn es um die Zungenrede geht. Da geht es um Sprachen. Und das zeigt sowohl an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, wie auch 1. Korinther 14, wo Paulus hier über die Zungenrede spricht, da geht es um dieselbe Sache, da geht es um ein Reden in echten Fremdsprachen. Warum schreibt Paulus dann trotzdem in 1. Korinther 14, Vers 2, dass denjenigen, der in dieser Sprache spricht, niemand versteht? Natürlich, wenn jetzt jemand, sagen wir in Korinth, auf einmal anfängt, Japanisch zu sprechen, dann wird er dort nicht verstanden, ist logisch. Die Korinther haben Griechisch gesprochen, vielleicht Römisch, oder Latein oder Hebräisch oder was auch immer, aber Japanisch war damals sicherlich nicht bekannt. Aber es wurde in tatsächlich verständlichen Sprachen geredet, die jemand verstehen könnte, wenn er diese Sprache beherrschen würde. Aber für die anwesenden Korinther war diese Sprache unverständlich. Wie gesagt, am Pfingsttag gab es auch Leute, die dabei standen, die haben genau dieselben Menschen gehört, die in verschiedenen Sprachen geredet haben, und haben es nicht verstanden und sind zu dem Schluss gekommen, die sind betrunken, die reden irgendeinen Blödsinn. Wir halten also fest, Zungenrede im biblischen Sinn ist immer eine tatsächlich existierende Sprache. Ist keine bloße Aneinanderreihung von Lauten und Silben, sondern wirklich eine tatsächlich existierende Sprache. Es wäre also eigentlich, wenn man über dieses Phänomen redet, oder über diese Gnadengabe, wäre es besser, von Sprachenrede zu reden, statt von Zungenreden, damit man da nicht in so eine Verwirrung reinkommt. Was noch interessant ist, haben wir vorher schon in dieser Definition gelesen. Ich schlage es noch mal kurz auf. Dass die Glossolalie, also Zungenrede, ein universales, religionsüberschreitendes Phänomen ist. Bedeutet also, nicht nur christliche Gruppierungen reden in Zungen, sondern das gibt es auch in anderen Religionen. Zum Beispiel oder auch im Schamanismus, wo auch Menschen anfangen, wenn sie irgendwo in Ekstase geraten, in unverständlichen Lauten vor sich hin zu reden. Genau. Biblisches Zungenreden, echte Sprachen, Sprachenrede, das andere, diese Zungenrede, unverständliche Laute, ist nicht das biblische Phänomen. Das führt uns zum zweiten Punkt. Zu welchem Zweck ist denn diese Sprachenrede gegeben worden? Und um die Frage zu beantworten, da müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Und damit meine ich jetzt nicht Apostelgeschichte, wo wir im Neuen Testament das erste Mal die Sprachenrede finden, sondern sehr, sehr weit zurück an Anfang der Bibel, 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Erster Mose 11, 1 bis 9, da geht's wird zum allerersten Mal das Sprachenreden sozusagen erwähnt. Da heißt es: Es hatte aber die ganze Erdbevölkerung eine einzige Sprache und einerlei Worte. Als sie nun nach Osten hinzogen, fanden sie eine Tiefebene im Lande Sinia und blieben dort wohnen. Da sagten sie zueinander: Auf, wir wollen Ziegel streichen und sie im Feuer hart brennen. So dienten ihnen denn die Ziegel als Bausteine und das Erdharz oder der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll. Und wir wollen uns einen Namen schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen. Jetzt ist es eigentlich sehr amüsant, da heißt es: Da fuhr der Herr herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen. Also der Turm, der bis in den Himmel reichen soll, muss der Herr erstmal runterkommen, um den überhaupt zu sehen. Welche die Menschen erbauten, da sagte der Herr: Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens. Hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen. Auf, wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute sie denn der Herr von dort über die ganze Erde, so dass sie den Bau der Stadt aufgeben mussten. Daher gab man der Stadt den Namen Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut. Also das erste Mal, dass in neuen Sprachen geredet wird, finden wir hier beim Turmbau zu Babel. Bevor diese Sprachverwirrung kam, hatten die ganze Erdbevölkerung hatte eine einzige Sprache und die Experten sind ziemlich einig, dass es Schwäbisch war. Und jetzt haben wir den Salat und müssen auf einmal Bayerisch lernen und so Zeug und Englisch und was weiß ich was alles. Naja, nein, wir wissen nicht, welche Sprache das wirklich war, aber auf jeden Fall gibt es ganz viele verschiedene Sprachen. Und da sehen wir diese Sprachverwirrung. Das war ein Gericht Gottes. Das war nicht einfach nur Zufall oder Evolution, sondern es war ein Gericht Gottes, dass er die Sprache der Menschen verwirrt hat oder ihnen unterschiedliche Sprachen gegeben hat, damit eben dieses gemeinsame Vorhaben da nicht weiter ausgeführt werden kann. Und dass dieses erste Sprachenreden ein Gericht Gottes war, das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns auch die Sprachenrede im Neuen Testament anschauen. Jetzt lese ich mal aus 1. Korinther 14, die Verse 21 und 22. Da heißt es, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Okay, also hier haben wir den Paulus, der aus dem Alten Testament etwas zitiert, und zwar aus Jesaja 28, und sagt, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen, mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Und mit diesem Volk ist, weil er aus dem Alten Testament zitiert, Jesaja 28, das Volk Israel gemeint. Also auch hier wieder eine Gerichtsankündigung Gottes. Er wird mit fremden Lippen und fremden Sprachen, durch Menschen mit fremden Lippen und fremden Sprachen zu seinem Volk Israel reden. Und durch dieses Reden in fremden Sprachen, da wird das Gericht Gottes über Israel deutlich. Er kündigt es hier in Jesaja schon an und in der Apostelgeschichte und im Zeitalter der frühen Gemeinde, da wird dieses Gericht Wahrheit. Wir wissen, Israel ist das Volk, das sich Gott auserwählt hat und mit dem er hier auf der Erde Geschichte geschrieben hat in den letzten Jahrtausenden und auch noch weiterhin Geschichte schreibt. An Israel können wir über die Jahrtausende hinweg Gottes Treue beobachten. Aber dieses auserwählte Volk, das hat vor 2000 Jahren, vor ungefähr 2000 Jahren, einen sehr großen Fehler begangen. Sie haben nämlich als Volk Jesus Christus, den Messias, abgelehnt, der ja zu ihnen als Volk Israel gesandt war. Und natürlich gab es im Volk Israel Einzelne, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, aber die große Masse war es nicht. Die große Masse, die hat geschrien, kreuzige, kreuzige ihn. Und die religiöse Elite, die religiöse Führung des Volkes, die hat gesagt, als Pilatus sie fragt, was euren König soll ich kreuzigen, da sagen diese religiösen Führer des Volkes, wir haben keinen König als den Kaiser. Und damit meinen sie den Kaiser in Rom. Es war sozusagen die Bankrotterklärung des Judentums, weil sie den Messias ganz eindeutig abgelehnt haben, der ja ganz speziell zu ihnen als Volk Israel gesandt war. Jesus hatte selbst gesagt, ich bin zuallererst gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und diesen Messias, der zu ihnen gesandt ist, den lehnen sie ab. Und weil das Volk Israel seinen eigenen Messias ablehnt, deswegen weitet Gott sein Heilsangebot auf alle Völker aus. Zu Zeiten vom Alten Testament, da mussten diejenigen, die den wahren Gott anbeten wollten, die mussten in der Regel ein Teil des Volkes Israel werden. Die mussten formell auch zum Volk Israel übertreten. Heutzutage kann jeder, egal aus welchem Volk, egal welche Sprache er spricht, Christ werden und er muss dazu nicht erst Israelit werden. Und um den Juden das klarzumachen, dass Gott sein Heilsangebot jetzt ausweitet, dass nicht mehr nur Israel im Fokus seines Heilshandels steht, sondern Gott einen viel weiteren Blick hat auf die ganze Welt, auf alle Völker, deswegen kommt diese Sprachenrede, um das dem Volk Israel deutlich zu machen. Und dadurch wurde klar, Israel hat seine geistliche Sonderstellung ein Stück weit verloren. Das Heil gilt jetzt allen Völkern. Im Zentrum steht nicht mehr Israel, sondern die Gemeinde. Und in der Gemeinde, da sind Menschen aus den verschiedensten Völkern mit den verschiedensten Sprachen vertreten. Und das war eine Botschaft, die für die Juden damals sehr, sehr schwer zu schlucken war. Weil für sie war über die Jahrhunderte klar, Jahwe ist unser Gott und wir sind das Volk von Jahwe. Und damit war das gut, da war der Kreis geschlossen, da gab es nichts weiter. Unser Gott, wir sein Volk, aus. Und die Apostel, die ja auch alle Juden sind oder Juden waren, die waren auch in diesem Denken noch gefangen. Und in Bezug darauf, dass jetzt das Heil auf einmal allen Völkern offen steht, nicht nur den Israeliten, in Bezug darauf waren sie sozusagen Ungläubige. In Bezug darauf, dass alle Völker das Evangelium hören müssen, waren auch die Apostel Ungläubige, wenn man so nennen möchte. Und deshalb muss Gott hier ganz besonders eingreifen, ganz besonderes Zeichen geben, mit dem er auf der einen Seite zeigt, Israel hat jetzt diese Vorrangstellung ein Stück weit verloren und das Heil gilt jetzt allen Völkern. Deswegen kommt die Sprachenrede, um deutlich zu machen, Gott versteht nicht nur Hebräisch, sondern auch Griechisch, Deutsch, Bayerisch, Russisch, was auch immer. Und in Apostelgeschichte 10, könnt ihr mit aufschlagen, wenn ihr wollt, ich versuche es euch zu erzählen, da muss Gott ganz, ganz deutlich mit Petrus reden. Petrus, auch einer der Apostel, der ja, dazu bewegt wird, das Heil den Heiden zu bringen. Also ich lese nicht ganze Apostelgeschichte 10 vor, sondern ich versuche es zu erzählen. Da wird beschrieben, wie Petrus auf einem Dach ist und eigentlich beten möchte und dann gerät er in Verzückung. Er bekommt eine Vision und er sieht, wie aus dem Himmel ein Tuch herunterkommt. Und in diesem Tuch drin, da sind alle möglichen Tiere, die für die Juden als unrein galten. Also die sie nicht essen durften, die sie nicht mal, glaube ich, anfassen durften oder zumindest, wenn sie tot waren, nicht anfassen durften. Und dann kommt was ganz Sonderbares für ihn als Jude, da kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Und Petrus sagt, nein, ich habe noch nie was Unreines oder Unheiliges gegessen, mache ich nicht. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Das Ganze passiert dreimal, danach verschwindet dieses Tuch wieder im Himmel, die Vision ist vorbei und Petrus, völlig verwirrt, sitzt noch da auf seinem Dach und überlegt, was kann das bedeuten. Und dann stehen unten an der Tür ein paar Leute und klingeln und sagen, dass ein römischer Hauptmann, der Cornelius, sie gesandt hätte und den Petrus bittet, zu ihm zu kommen in sein Haus. Und Petrus merkt dann, aha, ich glaube, diese Vision geht nicht zuallererst darum, dass ich jetzt alles essen darf, gilt auch, aber Gott möchte mir damit zeigen, ich soll mit diesen Leuten mitgehen. Und deswegen geht er mit ihnen mit und als er dann bei Cornelius ankommt, stellt sich raus, auch der Cornelius hatte eine Vision, in der er einen Engel Gottes gesehen hat, der ihm aufgetragen hat, Petrus zu sich zu holen. Also geht Petrus in dieses Haus des Cornelius hinein und erklärt diesen Anwesenden, die alle Heiden waren von den Juden, also sie waren keine Israeliten, sondern waren Römer oder Griechen oder was auch immer, und sagt ihnen, ihr wisst, eigentlich halten wir Juden großen Abstand zu euch. Wir gehen nicht in die Häuser von den Heiden hinein, aber Gott hat mir gesagt, ich soll nichts unrein, dass ich keinen Menschen als unrein bezeichnen soll. Und ja, das waren so seine Vorworte und dann beginnt er zu predigen und er erzählt ihnen vom Heil in Jesus, erzählt ihnen, dass Gott Jesus auf die Erde gesandt hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist, auferstanden ist und dass jetzt ja, Menschen an ihn glauben können. Und noch während er hier predigt, fällt auf einmal der Heilige Geist auf diese Menschen, die dort anwesend sind. Und als Zeichen dafür, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, beginnen sie in anderen Sprachen Gott anzubeten und zu preisen. Und dann heißt in Apostelgeschichte 10, Vers 45, da gerieten die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, in das höchste Erstaunen darüber, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Also bis zu diesem Zeitpunkt war es für die jüdischen Gläubigen undenkbar, dass Heiden den Heiligen Geist Gottes bekommen könnten. Das war doch ihr Gott, das war doch der Gott von Israel und das war doch nicht einfach ein Gott für die ganze Welt. Und jetzt auf einmal kommt dieser Heilige Geist auf diese Menschen, die sie bis dahin eigentlich verachtet haben. Und jetzt sehen sie mit eigenen Augen, oder besser gesagt, sie hören es mit eigenen Ohren, dass diese Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und ja, jetzt noch zu sagen, das Heilsangebot gilt nur für Israel, das wäre glatter Ungehorsam gegen Gott. Und deshalb lässt Petrus dann auch diese Menschen, die dort den Heiligen Geist bekommen haben, taufen. Er muss sich danach dann noch in Jerusalem rechtfertigen dafür, weil dann auch die anderen sagen, also wie kann das sein, dass du zu den Heiden gegangen bist? Und er erklärt ihnen die ganze Sache und sie verstehen es dann und sind total verwundert. und sagen dann in Apostelgeschichte 11, Apostelgeschichte 11, Vers 18, so hat Gott also auch den Heiden die Buße zum Leben verliehen. Also die sind völlig baff, dass Gott auf einmal auch den Heiden dieses Heilsangebot macht. Durch das Zeichen dieser Sprachenrede wurden also die jüdischen Begleiter und auch Petrus in ihrem Unglauben überwunden. Und mit Unglauben meine ich jetzt hier nicht, dass sie nicht an Jesus geglaubt hätten, sondern mit Unglauben meine ich, dass sie bis dahin nicht geglaubt haben, dass das Heil wirklich allen Völkern offen steht. In diesem Sinn waren sie ungläubig. Und in diesem Sinn ist die Sprachenrede ein Zeichen für diese Ungläubigen. Jetzt wird natürlich auch klar, warum Paulus in unserem Text, 1. Korinther 14, Verse 18 und 19, schreibt: Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Also Paulus, der große Heidenapostel, der war sehr dankbar für die Gabe der Sprachenrede. Und er hat sie offensichtlich auch eingesetzt und sie hat deutlich gemacht, die Gemeinde besteht aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aber sie war nicht für die Gemeinde, sagte er offensichtlich. An welchen Orten er sie eingesetzt hat, wissen wir nicht. Aber innerhalb der Gemeinde Jesu, die ja zu diesem Zeitpunkt, als der erste Korintherbrief geschrieben wird, bereits aus Gläubigen aus allen Nationen besteht, aus verschiedenen Nationen besteht, nicht nur Juden sind gläubig, sondern auch Griechen und Römer, da war dieses Zeichen der Sprachenrede im Grunde schon unnötig, weil ja bereits klar war, dass das Heil auch den Heiden gilt. Trotzdem wurde in Korinth diese Gnadengabe im Gottesdienst noch praktiziert. Und damit alle jetzt auch davon profitieren können, gibt Paulus in den Versen 27 und 28 ganz genaue Anweisungen, wie das denn in der Gemeinde abzulaufen hat, wenn dort in Korinth in Sprachen geredet wird. Da heißt es, Verse 27 und 28, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es 2 oder höchstens 3 sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Also wird deutlich, der Zweck der Zungenrede ist der, dass die Juden verstehen, das Heil gilt auch den Heiden. Jetzt könnte man natürlich einen Widerspruch sehen zu Vers 2 in 1. Korinther 14, weil es da ja heißt, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. So wie so eine private Anbetungssprache oder wie auch immer. Wie ist das jetzt? Ist das Sprachenreden ein Reden zu Gott oder ein Reden als Zeichen für die Ungläubigen? Widerspricht sich hier das Wort Gottes? Nein, die Antwort ist, beides gilt. In der Apostelgeschichte 2, da haben wir gesehen, dass die vom Heiligen Geist Erfüllten in verschiedenen Sprachen die großen Taten Gottes verkündet haben. Und die großen Taten Gottes zu verkünden, ist letztlich eigentlich nichts anderes als Anbetung, als Gott die Ehre zu geben. Ich richte mich damit an Gott, so wie wenn David im Psalm 103 betet, lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben erlöst vom Verderben, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, dann betet er damit ja Gott an. Dann verkündigt er damit die großen Taten Gottes, dass er gnädig ist und Erbarmen hat und dass er wunderbar ist. Und in Apostelgeschichte 10 im Haus des Cornelius, da hören die jüdischen Gläubigen die Heiden in Sprachen reden und Gott preisen. Also auch da richtet sich diese Sprachenrede an Gott. Der Empfänger der Sprachenrede ist also Gott. Er wird gepriesen, er wird angebetet, seine Taten werden verkündet, was nichts anderes als Anbetung ist. Aber gleichzeitig ist dieses Reden in Sprachen zu Gott auch ein Zeugnis für alle anderen, die das hören. Und in diesem Fall vor allem eben für die Ungläubigen, die noch nicht begriffen haben, das Heil kommt auch zu den Heiden. Kann man vielleicht vergleichen mit einem Tischgebet, das wir sprechen, Vielleicht traut ihr euch das, wenn ihr irgendwo essen seid. Ich finde es immer toll, wenn ich mit der Jugend irgendwo bin und wir was essen. Bei irgendeinem amerikanischen Multimillionär sind wir da öfter mal und essen da was. Und dann sitzen wir da zusammen und jeder hat da seinen Burger auf dem Tisch. Und dann, bevor die alle anfangen, heißt, wer betet denn? Und dann betet irgendjemand von uns und betet laut, mitten im Restaurant oder draußen mittlerweile. Und dieses Gebet richtet sich an Gott. Wir danken Gott für die guten Gaben, aber gleichzeitig ist dieses Gebet auch ein Zeugnis für alle, die es hören. Und so ist auch mit der Zungenrede zu verstehen, sie richtet sich an Gott, ist aber ein Zeugnis für die Ungläubigen. Was man noch einwenden könnte, ist, dass doch die Sprachenrede auch zur eigenen Erbauung gegeben wäre, weil es in unserem Text, 1. Korinther 14, Vers 4 heißt, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Steht da schwarz auf weiß. Aber diese Aussage muss man in dem Zusammenhang vom ganzen 1. Korintherbrief verstehen und auch im Zusammenhang von den Versen, die außen rum stehen. Und die ist nicht als eine Aufforderung zu verstehen im Sinne von, wenn du Erbauung brauchst, dann sprich doch mal in Sprachen. Das tut dir gut und dann fühlt sich besser und dann fühlt sich Gott näher. Sondern das ist ein Vorwurf, was Paulus hier macht. Er sagt nicht, bete zu deiner eigenen Erbauung in Sprachen, sondern er sagt hier eigentlich, wenn ihr in der Gemeinde in Sprachen redet und euch versteht keiner, dann seid ihr einfach nur egoistisch und profiliert euch selbst, weil keiner in der Gemeinde davon Gewinn hat, außer du selbst. Und deswegen auch dann ab Vers 12, ich lese es vor, 1. Korinther 14, ab Vers 12. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, der die Sprache nicht versteht, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Und das macht der Paulus im ganzen Korintherbrief den Korinthern immer wieder zum Vorwurf, ihr seid solche Egos. Ihr wollt immer nur euch selbst profilieren, ihr wollt selber gut dastehen. Das war im Abendmahl schon so und das war an ganz vielen Punkten so, dass sie sich irgendwo selbst darstellen wollten. Und da wendet er sich dagegen und sagt, nein, so nicht. Ganzes Kapitel 13 ging es um die Liebe. Die Liebe soll uns motivieren. Wir sollen das Beste suchen für den anderen und nicht für uns selbst. Es ist also letztlich lieblos, in der Gemeinde in Sprachen zu beten, wenn die Sprache nicht ausgelegt wird. Denn der Einzige, der davon profitiert, bin ich selbst. Und dagegen wendet sich Paulus hier in 1. Korinther 14. Wir kommen zum letzten Punkt, ob die Sprachenrede heute noch eine Berechtigung hat. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, hat diese biblische Gabe der Sprachenrede keine Berechtigung mehr. Denn sie war ja dazu gegeben, dass die Juden begreifen, dass sich Gott auch um die Heiden kümmert. Für die Apostel, haben wir gesehen, war das damals eine Riesenherausforderung, das anzunehmen. Heute wird niemand mehr bestreiten, dass egal welche Nationalität man hat oder welche Sprache man spricht, man trotzdem Christ werden kann. Man muss nicht erst deutsch oder israelisch werden oder was auch immer, um gerettet zu werden. Jeder, egal welche Sprache er spricht, kann zu Gott kommen. Das ist heutzutage jedem klar. Der Zweck, für das die Sprachenrede ursprünglich gegeben wurde, ist also nicht mehr da, ist nicht mehr nötig, weil alle schon Bescheid wissen. Und im Neuen Testament, da finden wir auch immer schwächer werdende Aussagen über die Sprachenrede. Während in Apostelgeschichte 2 noch alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dann auch in Sprachen reden, heißt dann in 1. Korinther 12 schon, dass nicht jeder die Gabe der Sprachenrede besitzt. Und 1. Korinther 13, da schreibt Paulus dann sogar, dass die Sprachenrede aufhören wird. Und nach dem ersten Korintherbrief habe ich keine Stelle mehr gefunden, in der im Neuen Testament die Sprachenrede nochmal erwähnt wird. Scheint also so zu sein, dass diese Gnadengabe, die Gott hier gibt, der Sprachenrede, eine ganz besondere Gnadengabe zu dieser Zeit der ersten Gemeinde war. Weil davor finden wir es im Neuen Testament auch nicht. Jesus hat auch nie in Sprachen gebetet. Zumindest ist uns das nicht überliefert. Und wenn das wichtig wäre, wäre es uns sicherlich überliefert. Und es scheint so zu sein, dass schon während der Zeit der Apostel und in der Zeit der jungen Kirche diese Gabe immer weniger wurde. Der Kirchenvater Augustinus, der von 354 bis 430 nach Christus gelebt hat, der schreibt über das Sprachenreden: Es waren ihrer Epoche angepasste Zeichen. Sie dienten dazu, das Kommen des Heiligen Geistes den Menschen aller Sprachen anzukündigen, um zu beweisen, dass Gottes Evangelium allen Sprachen der Welt gepredigt werden musste. Dieses Zeichen ereignete sich, um etwas anzukündigen, danach verschwand es. Also als es alle begriffen hatten, aha, Gott ist jetzt auch für die Heiden da, da war dieses Zeichen nicht mehr nötig. Und das Spannende ist, als Anfang des 20. Jahrhunderts, als die sogenannte Pfingstbewegung begann, da haben sie ja dieses Sprachenreden, das Zungenreden wiederentdeckt. Und sie haben am Anfang gedacht, was wir da haben, das sind tatsächliche Fremdsprachen, die uns Gott gibt. Und die waren Feuer und Flamme dafür. Die haben gesagt, wow, endlich, wir können jetzt ausreisen in irgendwelche Länder und den Menschen das Evangelium predigen und wir müssen nicht mehr jahrelang davor einsetzen, um diese Sprache zu lernen. Gott befähigt uns, hinzugehen und sein Reich zu predigen, ohne die Sprache gelernt zu haben. Und da sind tatsächlich Geschwister von diesen Pfingstgemeinden sind ausgereist, und die Enttäuschung war riesig, als sie dort ankamen und niemand sie verstanden hat. Da haben sie festgestellt, Mensch, das, was wir da haben, was wir dachten, das sei eine tatsächliche Fremdsprache, die biblische Gabe des Sprachenredens ist einfach nur Gebrabbel, sage ich jetzt mal. Und das war natürlich eine Enttäuschung und sie haben danach dann versucht, das irgendwie doch noch, weil sie diese Erfahrung so toll fanden, das doch noch irgendwie theologisch zu begründen. Aber einfach mal für euch, um das zu wissen, auch damals dachten sie, sie hätten wirklich echte Sprachen, hatten es aber nicht. Jetzt gäbe es dem Thema noch viel, viel mehr zu sagen. Wir haben schon 20 nach 11, ich habe eh schon überzogen. Deswegen gehe ich heute Morgen dann nicht auf noch mehr ein. Wer sich mehr mit dem Thema beschäftigen will, ich kann euch gerne ein paar Bücher empfehlen. Aber für heute lassen wir es mal gut sein. Und ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir heute gesehen haben. Die biblische Gabe des Sprachenredens. Die bestand darin, eine tatsächlich existierende Sprache sprechen zu können, ohne sie vorher gelernt zu haben. Die Gabe der Sprachenrede war als Zeichen für die ungläubigen Juden gegeben, damit sie begreifen, dass ihr Gott sich jetzt auch den Heiden zuwendet. Und da steckt auch ein Gerichtsaspekt mit drin, dass Israel auf die Seite gesetzt ist. In der Sprachenrede reden Menschen zu Gott, sie preisen ihn oder sie beten ihn an. Sprachenrede ist also nicht, so wie es manchmal behauptet wird, Gottes Weg, uns neue Offenbarungen mitzuteilen oder unsere private Anbetungssprache oder sowas. Und die Sprachenrede hat wohl ungefähr mit der Zeit der Apostel aufgehört. Und was in dem ganzen Kapitel 14, sowieso im ganzen Korintherbrief deutlich wird, alles, was wir in der Gemeinde tun und sagen, das soll zur Erbauung der Geschwister dienen. Amen.